Und ich sag, na was, na was, na was.
Der Rabaue-Podcast, präsentiert von Blitzschutz Orbat.
Na was, der Podcast geht in eine neue Runde und damit man mal ungefähr eine Idee hat, wer heute dabei ist, mixen wir mal ein bisschen Beat. Freue mich sehr, dass der beste Schlagzeuger Deutschlands heute hier ist.
Langsam.
Ja, also da gibt es mit Sicherheit noch ein paar andere, die sehr, sehr gut trommeln auf dieser Welt und auch im Karneval.
Ja, aber du weißt doch, dass wir auch doch nicht verlegen sind um jegliche Komplimente, die ja, wir gerne aussprechen. 25 Jahre Rabaue, wir podcasten, warum wir sowas, halb wir das machen, weiß ich auch selber bis heute noch nicht. Aber scheinbar scheint die Leute das zu interessieren, was so hinter den Kulissen passiert ist in 25 Jahren Bandgeschichte. Und ja, du bist ja nun mal neben Fanny der einzige letzte Mohikaner, der tatsächlich noch übrig ist von der alten Gründungsmannschaft.
Vom Anfang, ja, genau. Ja, also vielleicht hole ich noch ein bisschen weiter aus. Also wie ich sowieso zum Karneval gekommen bin, das ist irre. Ich weiß nicht, ob ich so weit jetzt zurückgehen soll. Ja, also ich habe das mit in die Wiege gelegt gekriegt. Ne? Das muss man also eher effektiv sagen. Meine Eltern waren nach dem Krieg wirklich, die wollten einfach. Die wollten feiern ohne Ende. Mein Vater hat Akkordeon gespielt. Die haben gefeiert, was das Zeug hielt. Und bei uns gab's keinen Karneval und keinen Rosenmontag, ohne dass wir mit allem Mann Neukölle ginge und Dr. Melle gesammelt haben und auf den wirklich die Umzüge geguckt haben und so weiter. Also es ging ganz früh los bei mir. Mein Vater hat dann irgendwann mal ein Tonbandgerät gekauft. Früher gab's nicht so moderne Geräte, wie du hier hast. Ja. Es war wirklich ein altes Philips-Tonbandgerät, so ein Kasten. Da gab es noch keinen Kassettenrekorder, irgendwas, gar nichts. Das Ding gab's. Und dann haben wir da ein Mikro vor das Radio gestellt und haben damals die Reden und alles, was so im Radio lief, aufgenommen. So. Und da war ich dann derjenige, der da dann immer Affischbild hat und als Knirps dann die Reden tatsächlich, da konnte ich noch gut behalten, Alexander.
Heute anders.
Ja, genau. Da habe ich die echt auswendig gelernt und habe die dann im Prinzip so vorgetragen. Das war dann so der Anfang, dass ich wirklich, also dass bei mir der Karneval sozialisiert wurde und ich gedacht habe, das ist einfach geil, was die da machen.
Welcher Redner war es am liebsten?
Ja, die Doofnuss, ne, also das ja, war schon, ja, und also da war noch ein hier. Ich habe ja ein Namensgedächtnis wie ein Sieb, also mir fallen die jetzt nicht in, die Kollegen können das alle viel besser. Aber ja, die alten Redner von früher, die habe ich dann eben da so nachgemacht. Aber nicht nur das, nein. Es gab dann später, als ich so 10, 11, 12 war, gab's die ersten Bloody Buster. Das waren so Radios, da konntest du Hänge batterieren und dann waren die eben auch unterwegs, möglich zu spielen. Karnevalsmusikerin, das Dingen dann auf die Schubkarre, dann ist die Schubkarre verkleidet worden, dann bin ich ganz allein durch Hackebruch gelaufen und habe da meinen eigenen Umzug gemacht. Also so fing das wirklich an. Kein Quatsch, ist so.
Also das heißt, du warst wirklich immer karnevalsbekloppt?
Absolut, immer karnevalsbekloppt und habe auch immer einen guten Dreh zum Karneval gehabt. Selbst als ich dann Musik gemacht habe und ja, studiert, da war das ja verpönt damals, ne? Also in den 78, wenn du dann gesagt hast, du mäst Karneval, ach du lieber, ja, mit Karneval.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Bei uns in den ersten Jahren war das genauso. Mit Karnevalsmusik. Ja, genau,
das Ganze konntest du echt vergessen und das war nicht richtig wirklich akzeptiert. Aber ich hab's immer gemacht und dann hatte ich einen super Freund. Wir haben jahrelang Musik zusammen gemacht. Christian Meisen, seines Zeichens dann nachher Apotheker gewesen, mit dem habe ich dann in frühen Jahren, 78, da war mir so weit, dass wir das erste Auto fahren konnten, sind wir nach Köln gefahren, Severinsviertel, St. Anna und was weiß ich und in die Südstadt und haben dann da die kleinen Sitzungen gespielt in den Fahrsälen.
Mit Schlagzeug und Keyboard.
Mit Schlagzeug und Keyboard, wir haben dann diese Einmärsche, Ausmärsche gesungen, so fing bei mir der Karneval echt an. Ich habe die Filur da das erste Mal gesehen in der Südstadt, da fingen die echt an, erstmal Musik zu machen. Und da war schon damals so für mich eigentlich die Planung, du musst hier mal von hinten nach vorne, du musst halt mal auf der Bühne machen, da wollte ich schon immer so.
Und dann bist du ja aber auch direkt beruflich Richtung Schlagzeug marschiert, du warst dann Schlagzeuger im Rhein-Braun-Orchester.
Ja, Also es ist auch so, meine Eltern wollten eigentlich überhaupt nicht, dass ich Schlagzeuger werde, sondern ich sollte erstmal ein vernünftiges Instrument lernen. Ne? Vernünftig war für die Geige, Klavier, ne? Meine Schwester, die war Opernsängerin, das war also ganz klassische Geschichte
bei uns. War denn überhaupt aus der Familie irgendwer musikalisch, oder?
Beide, also die haben beide gesungen, ne? Im Chor. Ja, die hatten einen Chor. Mein Vater hat übrigens auch Quetsch gespielt, also das alte Knopfakkordeon, was es hier so gab, von Hohner, das hat er gespielt. Und ja, die haben immer gesungen, der hat auch Gitarre gespielt. Also ich bin schon musikalisch groß geworden, ja, genau.
Okay, und dann zum Rhein-Braun-Orchester?
Ja, das war später dann, aber dann habe ich erstmal Musik studiert, wollte ja in die Klassik sogar, ne? Wollte also für mich von Köln trennen. Das war immer so, naja, mäste das jetzt wirklich oder mäste das nicht? Und ich habe dann ja auch Probespiele gemacht und war dann ja auch ausgebildeter Schlagzeuger für Sinfonieorchester und so weiter. Und hast nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall habe ich 19 Mal dann versucht, irgendwo in Deutschland in so Orchester reinzukommen. Das wären wir fast, sage ich ins Achmo, gelungen. Ne, ich war nämlich 8-mal Zweiter. Und danach habe ich mir gedacht, so, das tust du dir einfach nicht mehr an, hörst du auf damit. Und dann hatte ich eine eigene Band und dann kam dann später, irgendwann 1990, die Rhein-Braun auf mich zu, weil die Kollegen mich kannten und sagten, immer, willst du nicht bei uns hier in das Orchester kommen? Ja, so, ich mache ich, aber dann ohne Probespiel. Also wenn, dann müsst ihr mich so nehmen. Ne? Dann bin ich dahin, habe mir den Laden angeguckt und für gut befunden, sag ich mal. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, die 11 Jahre, wo ich da war. Und musikalisches Erlebnis, sehr schöne musikalische Erlebnisse.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Das heißt, die Rhein-Braun hatte ein eigenes Orchester.
Ja.
Wo wurde denn dann gespielt? Im Baggerloch? Oder?
Ja, so, wenn du so willst. Also es gibt ja im Prinzip, gab es damals Rhein-Braun, heute heißt das alles RWE. Aber dieses Rhein-Braun war der Konzern für diese beiden, also RWE und Rhein-Braun, gab es ja immer schon. Und Rhein-Braun war dafür da, im Prinzip die Kohle aus der Erde zu holen. Da waren die wirklich, das heißt heute RWE, gibt es gar nicht mehr Rhein-Braun. Ja. Und die Leute wurden umgesiedelt, da mussten neue Häuser gebaut werden etc. Da sind ganz neue Dörfer entstanden. Und für diesen Zweck hatte diese Rhein-Braun-Firma ein eigenes Orchester, alles mit Profis. Ne? Die sind dann im Prinzip alle, das waren alles studierte Musiker und 38 Mann, ein konzertantes symphonisches Blasorchester war das.
Ja.
Was dann nachher dann auch eine Big Band war. Und da war ich dann 11 Jahre drin, genau.
Und das heißt, du hast in den 11 Jahren aber natürlich auch eine ganze Menge gesehen. Ne? Nicht nur von der Region, wahrscheinlich auch überregional, oder?
Ja, die war schon, also das war schon mehr oder weniger regional, wirklich. Also die haben uns immer im Kölner Bereich oder Aachener Bereich, überall da, wo im Prinzip Rhein-Braun anwesend war, eingesetzt. Wir hatten dann auch mal Auswärtskonzerte, aber das war wirklich, das konntest du an einer Hand abzählen in der Zeit. Wirklich nicht viel. Das war wirklich eher regional.
Und dann kam der große Moment, wo der
Elefant das Wasser lässt, genau.
Wo der Elefant das Wasser
lässt. Ja, nee, pass auf.
Dann kam irgendwann, das wollte ich nämlich vorher, dann kam irgendwann irgendeiner, der sagt, Albert, du spielst doch Schlagzeug, könntest du nicht fürstellen, wer war das von den Aspiranten?
Nee, also zu Fanny habe ich schon weit vorher Kontakte gehabt. Also vor, dass überhaupt Rabaue und Kolibris hier habt, denn wir haben uns gekannt als junge Kerle. Der hatte eine Band, ich hatte eine Band und ich habe den Lockenkopf dann immer irgendwo gesehen in irgendwelchen Zelten spielen.
Der hatte wirklich früher so ein Mini-Pli, ja, ne? Das sah aus, ey.
Und wir hatten immer Kontakt und immer einen guten Dreh zusammen. Ach, da gibt es auch Stories ohne Ende. Und dann hat er irgendwann dann mal mich angerufen, da war ich so Mitte 20, und sagte, hör mal, willst du nicht mit deiner Band nach St. Moritz fahren? Ja, sag ich, klar, mach mal, ne? St. Moritz, ganze Skifahren und so weiter. Mhm. Ich habe noch nie auf Skiern gestanden, dann gehen wir noch mal St. Moritz, Christian und ich und dann der Saxophonist damals noch dabei. Naja, also so lange haben wir Kontakt und da könnt ihr auch eine Story darüber erzählen.
War das die Story mit dem Hänger?
Genau.
Erzähl die kurz.
Echt?
Die ist super.
Also pass auf, wir dann also nach St. Moritz. Ne? Ich sag ja, kein Problem, wir nehmen ein Wohnmobil. Ne? Also kein Auto, sondern Wohnmobil, da brauchen wir das Hotel nicht und können dann danach gucken, wo wir Skifahren und so weiter. Ja, kein Thema. auf jeden Fall mehr nach Darmstadt, in die Ecke da, weiß ich noch. Dann haben wir so ein Dreiachser-Wohnmobil gemietet, mit Frontantrieb. Frontantrieb, hänge zwei Räder, ne? Also so sechs Achsen, drei Achsen und sechs Räder. Der Hänger von uns da dran, wo die ganzen Klamotten drin waren, der war, das war so wie so eine Pferdehänger, ein richtig schweres Ding.
Oh Gott.
Und dann ab nach St. Moritz. Und dann gab es dann vor St. Moritz den sogenannten Julia-Pass. Ne? Ja, und dann sind wir hier dann mit dem Auto, der Hu, und das ging ungefähr 1,5 Kilometer gut. Da fuhr das Auto nicht mehr nach vorne, ne? Weil das Gewicht war zu schwer, es war vereist, wir hatten keine Chance.
Super.
Ja, dann habe ich gesagt, weißt du was, gar kein Problem, wir hängen den Hänger ab, ich drehe oben das Auto und dann hängen wir den Hänger und dann nehmen wir nochmal Anlauf und was weiß ich. Also, abgehangen. Bei dieser Aktion haben wir dann vergessen, den Stecker vorher rauszunehmen. Das heißt, die komplette Elektrik von dem Hänger, die war alles fort. So, also, oben gedreht, Hänger wieder dran, ohne Licht, noch Unge. Dann wieder nochmal Anlauf genommen. Keine Chance. Ne? Wir haben das Ding da nicht hochgekriegt. War einfach nur, die Räder drehten vorne durch ohne Ende und du hattest keine Chance, wirklich nicht. Wir haben uns dann mit zwei Leuten noch vorne auf das Auto geschnellt, dass der mehr Gewicht kriegt, nichts zu machen. Naja, ich kürze das jetzt weit ab. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, das geht nicht. Dann sagt Christian, kein Problem, wir fahren ein paar Meter und da gibt es eine Zugverladung. Ne?
Ja.
In der Schweiz. Eben eine Zugverladung. Und dann tun wir das dort rup und dann fahren wir dann ganz gemütlich nach St. Moritz rüber. Ja, alles gut. Mir der Hänger wieder angehangen. Kommen wir zu dieser Zugverladung. Ich lasse das Auto da stehen mit dem Hänger. Jonda in die Kabine rein. Sag, hören Sie mal, ich hätte da jetzt ein Wohnmobil und einen Anhänger. Wir würden gerne durch den Tunnel durch, dann hinten nach St. Moritz. Ja, sagt der Typ, das ist jetzt kein Problem für uns, das können wir gerne machen. Nur müssen Sie vorstellen, wenn wir jetzt das Auto auf den Zug stellen und den Hänger, dann kommt das Auto auf der anderen Seite als Cabrio an. Das wird, dann oben wird der Alkoven von Ihrem Fahrzeug wird zerstört. Oh, sag ich, also das geht nicht. Ja, aber den Hänger könnten wir mitnehmen. Also mit dem Hänger da drauf, okay. Der Zug fährt auf die andere Sieg. Wir sind dann ohne Hänger, den Pass hoch, wieder runter, auf die andere Seite, wollen das Hängerchen anhängen, nichts zu machen, waren die Bremsen eingefroren. Dann habe ich mich unter den Hänger gesetzt mit einem Bunsenbrenner, hat alles im Prinzip dann losgemacht und dann haben wir dann schließlich runtergekriegt. In das Hotel rein, das war dann nicht hoch genug, dann ist das Wohnmobil im Prinzip da unten rein und auf die Dachluken, die haben wir dann im Prinzip zerstört, weil ich da im Prinzip keinen Platz mehr hatte nach oben. Das war also wirklich einfach eine Tour.
Irre. Das weiß jetzt auch, warum Fanny die nicht selber fahren wollte. Ja.
Das hat keinen Witzsinn.
Ja, und dann,
naja,
aber jetzt lass uns einmal jetzt kurz
machen wir den Sprung,
jetzt ja. Einmal den Sprung machen. Irgendwann kam dann einer und sagte, du kannst doch Schlagzeug spielen.
Ja, und dann sollte ich eigentlich, das war noch, ach, da haben die, da haben sich damals die Kolibris noch vertragen. Ne?
Oh Gott.
Mhm. Da sollte ich dem Campus Schlagzeugunterricht geben. Das war ungefähr ein Jahr, bevor das dann da explodiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die eine Nummer, da sollte der Schlagzeug spielen. Ob ich denn dem Unterricht geben könnte? Ja, da ist klar, mache ich. Dann bin ich zum Campus. Und dann hat die Chemie gut funktioniert zwischen Campus und mir. Da muss ich wirklich sagen, das war von Anfang an immer sehr gut. Er hätte auch ziemlich wenig getrommelt. Wir haben uns mehr oder weniger immer beim Unterricht unterhalten, weil der einfach nichts gemacht hat.
Ja.
Da hat sich wenig getan. Naja, auf jeden Fall hatte ich da dann die erste Beziehung zum Campus und Fanny sowieso. Naja, und dann kam der Tag X, wo dann eben sich die Kolibris trennten und die dann eben auch eine Band aufbauen wollten. Das war auch mit ein Grund, warum das überhaupt auseinandergegangen ist. Die beiden wollten eigentlich einen größeren Laden draus machen als ein Trio, sondern die wollten wirklich eine Band haben und das wollte Friedel damals überhaupt nicht.
Ja.
Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, also ich würde das dann mal probieren, ne? Weil ich ja immer, wie schon eben erwähnt, mal nach vorne wollte und dann auch auf die Bühne.
Ja.
Ja, und dann haben sie gesagt, okay, dann probieren wir das aus. Und das hat von Anfang an eigentlich wunderbar harmoniert. Dann kam ja später der Peter noch dazu, der Jansen. Alles, also wir zu viert haben wir relativ früh angefangen. Die ersten Auftritte waren dann zu viert. Ja, und dann hatte ich dann anderthalb Jahre zwei Jobs, nämlich Rhein Braun und Rabaue.
Ja.
Und das ging nicht mehr. Das war ein Jahr, da habe ich 100.000 Kilometer Auto gefahren, echt mit okay. Standstreifen. Und ich hatte eine Maske im Auto liegen, dass ich, wenn ich zu schnell fuhr, nicht erkannt wurde. Ich war so ein Ding auf die Nase gebunden und bin gefahren.
Das war unglaublich.
Harakiri, echt. Ja, und dann kam für mich dann die Entscheidung, was machst du? Bleibst du in dem sicheren Land RWE, Rabaue, oder gehst du in die Selbstständigkeit? Und das war einer meiner, muss ich sagen, schwersten Entscheidungen im Leben. Da hatte ich zwei Kinder, ne? Also die waren wirklich Stöpschen. Ich war 40, also jetzt in deinem Alter rum.
Und genauso alt wie ich jetzt gerade.
Genau, und habe dann im Prinzip diesen Wechsel gewagt. Das war wirklich eine ganz schwere Entscheidung, die ich allerdings bis heute nicht bereut habe. Das ist alles super gelaufen.
Also das heißt, du hast das tatsächlich auch hauptsächlich gemacht, weil du wusstest, entweder mache ich jetzt weiter zweigleisig.
Das ging nicht.
Das ging nicht.
Nein, das hätte von Termin her nicht mehr funktioniert. Ich wollte das zweigleisig fahren. Ich wollte auch eine Teilzeit eigentlich haben dann bei Rhein-Braun. Die haben sie mir aber nicht gewährt. Sondern haben gesagt, nee, also wir können dir keine Teilzeit geben. Kollegen hatten das Vergnügen,
ja.
Weil die untereinander tauschen konnten. Aber es gab eben nur einen Schlagzeuger. Und dann haben wir gesagt, nee, also du musst da schon immer schön im Ball bleiben. Ja, und dann habe ich dann gesagt, Leute, ich muss gar nichts. Und habe dann im Prinzip wirklich gesagt, ich habe ja auch schon anderthalb Jahre gesehen, wie das lief mit Rabaue und wo die Reise hingeht. Und habe dann echt diesen Schritt gewagt. Wobei man auch sagen muss, dass Rhein-Braun immer mehr abgebaut hat zu dem Zeitpunkt. Da wurden einfach durch Sparmaßnahmen das Orchester kleiner und hast nicht gesehen.
Ja.
Und das war für mich dann irgendwo der bessere Schritt, Rabaue weiterzumachen. Wobei ich das auch wirklich wollte. Ne?
Ich habe immer eine Sache, die werfe ich immer ganz gerne ins Boot. Viele von den, ich will nicht sagen jungen Truppen oder neuen Truppen, aber ich habe bei vielen von diesen Formaten, die wir heute so unterwegs sehen, immer das Gefühl, dass es alles so bis in die letzte Sekunde rein gecastet, getimed, da ist alles genau überlegt vorher. Man weiß eben ganz genau, wie viel man spielt, wann man spielt, was man spielt und so weiter und so fort. Und dann gebe ich immer gerne das Beispiel, dass bei euch, gerade bei euch drei alten Jungs, die eben auf der Bühne stehen bei den Rabaue, dass eigentlich immer dieses... Da wird nicht groß nachgedacht, weil man ist ja Musiker von Beruf. Das heißt, man geht einfach auf die Bühne und ob der Auftritt jetzt 2 Stunden dauert oder 3 oder 30 Minuten, da haben wir auch bandintern noch nie drüber diskutiert. Also es gibt nie den Moment, wo man mal sagt, oh nee, bitte nicht um 10 Uhr noch ein Schützenfest und so weiter und so fort.
Vollkommen egal.
Wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus will, ist, ihr habt ja immer extrem viel gespielt. Wie hat sich das am Anfang entwickelt? War das von Anfang an klar, hey, wir sind jetzt die Rabaue? War das für dich auch irgendwann der Moment, wo du gesagt hast, wir sind jetzt eine Band, wir sind jetzt nicht einfach nur so ein Wir-probieren-mal-Projekt, sondern wir sind jetzt die Rabaue und wir nehmen jetzt im Grunde genommen erstmal jeden Job, den wir kriegen können, damit wir davon leben können?
Erstens, also dass wir wirklich gesagt haben, komm, wir müssen irgendwo spielen, wir müssen alles machen, was geht. Aber es war eben auch eine Berufung. Ich habe das nicht, wir haben das immer, wirklich, das Geld war immer zweitrangig, ehrlich. Wir haben einfach Spaß gehabt, den Leuten Spaß zu bringen. Und wenn du das hast und wenn du dein Ding liebst, dann ist das eigentlich, dann guckst du nicht auf die Uhr, wenn du da oben stehst. Mache ich heute noch nicht. Also mir ist das scheißegal, wie lange das dauert. Ja. Hauptsache die Kiste funktioniert und du merkst, dass dieser Funken überspringt. Natürlich haben wir das auch alle in dem Jelte dann logisch. Und haben auch irgendwo günstig gespielt damals und was weiß ich. Aber wir mussten ja auch das Ding ans Laufen bringen, das ist doch logisch. Und das kriegst du nur ans Laufen, indem du gesehen wirst. Und insofern haben wir immer gesagt, bei uns, wir haben immer versucht, 3 Wochen Urlaub zu kriegen. Ne? Das hätte meistens ähnlich
nicht funktioniert. Nicht.
Ist, nee, ganz genau.
Naja, aber ich glaube, das ist genau so ein Ding, weil ganz viele Kollegen kommen immer auch um die Ecke und sagen, ja, bei euch, ihr macht ja immer alles.
Ja.
Aber ist das so, das ist eigentlich so aus der Historie der Band raus, so, dass Rabaue immer alles gemacht haben, oder?
So. Es ist, wir haben nie gesagt, okay, nee, da sind wir uns ja zu scharf für oder irgendwas. Beispiel Corona. Corona hat kein Mensch gespielt, nur mir. Wir haben gesagt, komm, das ist egal. Wir gehen jetzt mit dem Laden raus, da warst du bei.
Ich weiß.
Und wir haben gesagt, komm, ist besser wirklich zu spielen und
Das war ja auch komplett bescheuert. Wir haben im Social Media, und das können wir heute wirklich mit Fug und Recht behaupten, da stehe ich auch zu, dass wir die ersten waren, die diese Biergartenkonzerte verlost haben damals, als aber wir waren die ersten, die gesagt haben, wir machen das. Wir wollten, glaube ich, 10 oder 11 Termine verlosen. Und sind dann,
keine Ahnung, ja, knapp 60
Dinger. 60 Dinger gespielt auf Hut.
Genau.
Da waren manchmal Einkaufschips drin und manchmal waren da alles, so eine 100 da drin, aber wirklich, das war eine Nummer, die haben wir nicht wegen Geld gemacht.
Das war ja nicht zum Überleben, das war Blödsinn, ne? Das war einfach nur die Truppe zusammenhalten. Diese 2 Jahre, die waren eben so scheiße, weil wir ja gar keine Auftritte mehr hatten. Und wir sind jetzt nicht die Band, die jede Woche irgendwo im Proberaum hängt. Wir brauchen wirklich die Bühne, das ist so.
Wir haben ja gar keinen Proberaum.
So, also insofern, wir haben natürlich unsere Aktionen, wo wir dann machen. Aber im Grunde ist bei uns ganz viel live und da passiert auch ganz viel live. Und auf der Bühne entwickelt sich sogar noch viel. Das ist übrigens auch der Unterschied zu anderen Bands.
Ja.
Wir probieren und dürfen auch Gott sei Dank noch ein bisschen ausprobieren, was wir so im Live-Charakter machen und wird dann letztlich rauskommen.
Ich weiß noch, da ist ja eigentlich so das Prägendste oder überhaupt mittlerweile eigentlich ein ganz zentraler Punkt während den Auftritten stand, nämlich Albert Getter.
Ja, richtig.
Der DJ-Part am Schluss.
Ach, ich weiß noch, wie funny gesagt hat, der Driss lost hat Sinn, das ist doch
scheiße. Und es gab folgende Situation, ich muss das erzählen. Ich habe mir immer gerne YouTube-Videos angeguckt von den Rabaue von früher, die alten ZDF-Mädchensitzungen. Und da gab es so ein Part, wo du beim Insellied hingen immer an die Fange ist zur Trommel. Und dann wurde dann immer so ein Hey, oder so ein Sombambam, so ein Didgeridoo. Und dann habe ich irgendwann im Bus gesagt, mach das doch hingenens. Mhm. Und dann kam aber die Idee, wie kommen wir dann wieder in Ich hab gute Laune zurück. Ja. Und dann sollte die Band Pretty Woman spielen. Und ich glaube, das hätte 4 Wochen gedauert, bis Pretty Woman sich in etwa so anhörte wie Roy Orbison. Naja, also das war schon, aber so entsteht das. Entsteht nur live, weil wir eben genau das, muss man den Leuten auch mal erzählen, die das gerade hören, einfach ja, wir sind keine Proberaumband. Wir gehen wirklich live auf die Bühne. Wir treffen uns vielleicht mal wie jetzt kürzlich wieder, um einen neuen Titel mal auszuprobieren.
Logisch.
Dann wird der so geprobt, dass das alles passt und dann geht das Ding aber auf die Bühne.
Genau, und der darf sich dann auch noch entwickeln, was gut ist. Und wir überlegen ja auch während der Auftritte, wo wird der dann letztlich hinplatziert, wo passt das? Und da gibt es auch die größten Diskussionen. Jetzt haben wir wieder wirklich ein paar neue Nummern, wo wir noch nicht wissen, wo die hinkommen. Ist jetzt aktuell und es ist also wirklich spannend. Das ist auch das, was tierisch Spaß macht im Moment.
Echt. Das Gute ist ja, wenn der Podcast rauskommt, dann haben wir auch schon erzählt, was wir noch alles so machen, weil das ist ja jetzt zum Stand der Dinge heute ja noch streng geheim für die Öffentlichkeit, aber wir wissen natürlich, was passiert. Also wir haben wir einmal hier in Köllevor mit der Winnetou-Nummer.
Genau.
Winnetou-Melodie, die wir mit Volker Weininger im Duett gemacht haben. Richtig. Und aber eben auch als Single alleine. Dann haben wir Beiler Beiler mit Icke Hüftgold. Also richtig. Wir sind eigentlich die erste Band im Karneval, die mal die Brücke schlägt zum Ballermann. Ja,
genau, so ist es.
Und dann haben wir noch für Januar eine Nummer, den Wackeldackel, die wir jetzt am Wochenende bei Köln trifft Zillertal das erste Mal probiert haben und die mega läuft. Ne?
Richtig. Ja, weil die nicht so, die ist eben, die ist ein bisschen um die Ecke. Ne? Das ist also jetzt nicht so eine Nummer, wo du denkst, okay, das geht so und so weiter, sondern die wird spannend, wenn du so hörst. Und die macht einfach Laune auch den Leuten,
glaube ich. Wir haben sie gestern das erste Mal gespielt, live auf der Bühne und da waren wirklich, ich sag mal jetzt, gute Freunde der Band. Ja, und wenn die dich seit 20 Jahren auf der Bühne kennen und vor allen Dingen aber auch auf der Sitzungen buchen, weil sie selber da als Präsident sitzen, dann Daumen hoch machen, sagen, oh, Bombe, Bombe, dann weißt du endlich, okay, das ist der richtige Weg.
Sagen wir mal so, wir haben ja schon mit dem Getter irgendwo diesen Bogen geschlagen in diese Geschichte und das knüpft da meiner Meinung nach super an, was wir da im Moment machen mit der neuen Nummer, ne?
Also, das ist, aber glaube ich auch genau das Rabau-Thema, weil es gibt ja immer, wird immer so gefragt, ja, was singt ihr denn oder wie definiert ihr euch denn? Und ich glaube, genau das ist der Trick dabei, dass man sich nicht definiert.
Richtig.
Man ist am Ende vom Tag wie das Schweizer Taschenmesser, man kann jede Situation bedienen.
Ja.
Das heißt, wenn morgen einer anruft und sagt, ich brauche für Silvester noch eine Kombo, die im Smoking den ganzen Abend Galamusik macht, dann würden wir das tun.
Ja, genau. Für ja, ja. Ne? Also,
dementsprechend eine Vergütung.
Ja, da müssen wir uns schon ein bisschen darauf einstellen. Also jetzt Smoking und Galamusik ist jetzt nicht unbedingt unser Metier.
Ich weiß, aber wir sind am Ende vom Tag
sehr vielseitig.
Ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Hals, seit dem Jackliner.
Echt?
Da war ja in dem Schiff, habe ich glaube ich, waren es gefühlt 16 Grad und draußen 36.
So. Ja. War sowieso auch für mich, ich kannte das nicht. Ne? Also ich war noch nie wie Fanny auf so einem Dingen. Ich habe die nur immer von Weitem gesehen, weil eins meiner Hobbys ist, sich wirklich auf dem Wasser zu bewegen. Und dann siehst du die schon mal, die Dinger, und habe immer gedacht, mein lieber Mann, das sind ja Riesenkähne. Und wenn du da drauf gehst und das erste Mal, wo wir jetzt da drauf waren, die haben den Mund nicht mehr zugekriegt, ehrlich nicht.
Das war krass, ne?
Also 12 Aufzüge.
Ja.
Bei 340 Meter und keine Ahnung, 16 Etagen, 30 Restaurants, du kriegst innerhalb dieser vier Tage, wo wir da waren, den Kahn gar nicht gesehen. Das ist unglaublich.
Das Gute ist aber, jetzt sind wir gerade bei Nautik, sind wir im Wasser. Mhm. Du bist nämlich ja tatsächlich auch passionierter Segler und passionierter Bootfahrer. Und das ist eine Sache, die bei uns hat ja jeder so eine Leidenschaft, Hobby so nebenbei. Ne? Und hilft dir das, runterzukommen?
Absolut.
Ja? Echt?
Ja, also das ist, ich bin unglaublich gerne so 3-4 Tage alleine auf dem Schiff. Ne? Also ich habe so einen Segler, der einhandtauglich ist. Einhandtauglich sagt man also dazu, wenn du den alleine bewegen kannst. Wenn du ein großes Schiff, was geht das nicht?
Ja.
Je größer das ist, desto mehr Leute brauchst du einfach. Aber dieses Ding ist nur 8 Meter lang. Da ist für 2 Mann eigentlich optimal, aber ich kann das eben alleine super bewegen, auch bei jedem Wind. Das ist also seetauglich. Mhm. Kannst du mit auch auf die Nordsee oder Ostsee oder so, bei viel Wind, das geht. Und für mich ist das pure Entspannung und auch wirklich zurückzukommen, wieder zu mir selber zu finden. Also ich brauche das immer ab und zu, ja.
Aber auch wirklich alleine sein, ne?
Ja.
Ich weiß ja, dass deine Frau keine Lust mehr auf
Segelboot hat. Die hat nicht mehr, genau. Wenn wir also hochfahren, dann... Na komm, ist egal, dann nehmen wir dann andere Dinge. Ja, ist halt so im Alter, wir haben ein Haus verkauft. Ich habe gesagt, eh das jetzt auf der Bank kaputt geht, das Geld, macht mal eben was damit. Und jetzt haben wir noch so ein Starker da oben liegen. Und das ist der Favorite meiner Frau, genau. Also die kann da wirklich drin tanzen. Der Hund kannst du mit Bällchen spielen, alles wunderbar. Und das ist... auch sehr schön, du bist eben maritim unterwegs, im Wasser und alles gut, aber ja. Mein Herz hängt am Segeln, ganz klar.
Das finde ich cool.
Ja.
Segeln ist, glaube ich, auch das Puristische dabei.
Ja, das ist wirklich, ja, du kannst eben nicht alles machen, ne? Wenn du segelst, musst du ein bisschen gucken, wie entwickelt sich das Wetter die nächsten 3 Tage, was kann ich heute machen, welchen Kurs kann ich überhaupt fahren, mit einem Motorboot ist das alles völlig egal, da fährst du in jede Richtung, wenn du willst. Aber mit einem Segler musst du nachdenken. Ne? Wenn du einen Wind hast von 5-6 Windstärken oder so und du willst dagegen an, dann macht einfach keinen Spaß. Ne? Da hast du eine Welle stehen und da kreuzt du dich halt tot. Aber wenn du den richtigen Kurs hast, hast halben Wind oder Raumwind, also du segelst so vorm Wind, dass es eben nicht kreuzen muss, dann ist das pure Entspannung. Dann geht die Kiste auch ab wie Sau und dann eben ohne dass du irgendein Motorgeräusch hast oder so.
Ja, du hast mich ja vor über 10 Jahren mal zum Segeln eingeladen. Jetzt war ich das erste Mal wirklich tatsächlich länger als 12 Stunden am Schiff und finde das gar nicht mehr so schlimm. Deswegen sollten wir da im nächsten Sommer mal drauf zurückkommen.
Gerne, jederzeit.
Wenn die Rabaue einen Segelturn machen würden, wer wäre Steuermann? Wer würde seekrank? Wer würde über Bord gehen? Und wer wäre Kapitän? Sag mir das mal.
Okay, also Kapitän wäre ich, weil ich, glaube ich, die meiste Erfahrung habe.
Ja.
Steuermann, der das, glaube ich, gut machen könnte und auch lange aushält, über Stunden, ist Christian. Den Fanny, den setzen wir auf die Luv-Seite, dass das Schiff nicht zu stark kränkt. Dann würde der das wieder schön runterholen. Benny, würde ich sagen, der ist dann Navigator, der guckt, wo es lang geht. Und du, glaube ich, du wärst gut in der Küche. Du kochst nämlich gut. Und
ich ganz gerne.
Ja, genau, da wärst du super.
Vor allen Dingen würde ich, glaube ich, das ganz spannend finden, auf so einem kleinen Raum zu kochen.
Ja, das macht auch Spaß. Du hast nur zwei Flammen und dann irgendwie, keine Ahnung, vier Leute zu beköstigen. Einkaufen können wir, was du willst. Und dann wird das spannend, während der Fahrt dann zu kochen. Weil ja. diese Öfen sind gar da nicht aufgehangen, ne? Und dann hängt der dann da unten irgendwo, du stehst oben und dann musst du dann da irgendwie arbeiten und rühren und was weiß ich.
Also das halten wir jetzt hier fest, unter allen Zeugen, die das jetzt hören, dass wir auf jeden Fall noch einen gemeinsamen Segeltörn mal machen.
Oder auf dem anderen, weil da haben wir Platz für alle.
Ja, dann machen wir das.
Ich glaube, das glaub ich besser.
Ist besser. Du bist ja viel, viel unterwegs gewesen, auch in der Musik immer wieder. Ja, weltweit. Gab's mit den Rabaue irgendein Erlebnis, wo du so sagst, ey, von den Reisen, die wir gemacht haben, musikalischer Natur oder von den Orten, die wir gespielt haben, da gibt's so irgendwas, was mich immer noch triggert oder kickt, wo ich unheimlich gern dran zurückdenke.
Ja, klar, Australien, ne?
Ja,
also, ja sicher, die Geschichte nach Sydney, Melbourne, das war schon großes Kino, muss ich ehrlich sagen. Also musikalisch weniger, weil die haben die Erwartung wirklich, dass du deutsche Musik machst. Ne? Also du kannst da, keine Ahnung, von bayerischem Zeugs, für da unten bist du als Deutscher immer aus Bayern,
ja.
Kariert und was weiß ich, und Hexen und Haxen und was weiß ich was. Und das ist für die da so. Aber das Land zu sehen, die Leute kennenzulernen und so weit, mit der Musik gekommen zu sein, das ist schon schön, ja.
Das heißt aber, du würdest, ihr habt ja viel gemacht. Afrika haben wir zusammen gemacht.
Afrika haben wir zusammen gemacht, genau.
So, und dann gab es Südafrika.
Richtig. Weltmeisterschaft. Wann war das?
Ja, genau dann. Richtig.
Egal, genau. Da waren wir in Johannesburg. Oh, das war auch ein Erlebnis, ja. Da. Ach du Scheiße, soll ich das mal kurz erzählen?
Ja, klar.
Also, es gab da das Problem, dass der Gempes in diesem Hotel oder Pension, wo wir da erstmal untergebracht werden sollten, nicht bleiben wollte, weil man da wohl oben ein paar Pfannen nicht richtig gelegt hatte. Der konnte da wohl aus dem Bett raus in die Sterne sehen. Da sagte er, da bleibe ich auf keinen Fall, das mache ich nicht.
Oh Gott.
Und Fanny ist dann solidarisch mit ihm ausgezogen in so ein Etablissement.
Ja, ganz.
Und wir haben dann zur Belohnung einen Mercedes gekriegt, so eine C-Klasse, ne? Das ist dann
die übrig gebliebenen.
Ja, ja, genau. Wir durften dann mit dem Mercedes da durch die Gegend fahren. Und da sind wir dann mit dem Ding tatsächlich los. Links Steuer, werde ich nie vergessen. Ich habe natürlich, wie immer, ich bin ja jahrelang auch die Rabaue-Autos gefahren, habe den dann auch gefahren und mir dann mit dem Ding da raus. Und du musst dir das so vorstellen, Johannesburg, du hast da einmal Slums, wirklich, also die Townships und dann eben die High-End-Dinger, wo alles verriegelt, verrammelt mit Wachpersonal und so weiter. Und wir sind in die Slums, ne? Und wieder abgebogen und dann nur, also ich bin überhaupt kein, das war auf jeden Fall dann schon etwas bedrückend. Wir haben die Knöpfe richtig runtergemacht vom Auto, ne? Klack, klack, alles zu und da sind wir da durch und meinte der, wenn ihr dann nur guckt, bloß, dass du jetzt hier rauskommst. Das war echt irre. Naja, überall Tonnen, ne? Wo die irgendwas verbrannt haben, das war kalt wie Sau. Mhm. Und dann haben die sich daran gewärmt und so weiter. Also wir hatten da ein sehr schlechtes Gefühl mit diesem neuen Auto dadurch. Und da mussten wir ganz schnell gucken, dass wir da rauskommen. Das will ich nie vergessen.
Das war damals mit Fietentours. Ne?
Richtig.
Immer zu Fußballturnieren, zu großen Turnieren.
Fieten
machte Sportreisen und da konnte man dann... Ja, da
waren wir auch mit in Berlin und in Wien, haben da also, für den haben wir ein paar Mal was gemacht, ja. Das war immer ein sehr schöner Kontakt.
Karneval steht wieder vor der Tür.
Ja.
Freust du dich?
Ja, tierisch, ehrlich. Eigentlich, wie selten. Ich bin wirklich im Moment sehr, sehr zufrieden, wo die Band hingeht.
Ja. Ne?
Das war nicht immer so, muss ich sagen. Also im Moment haben wir da einen sehr, sehr guten Lauf. Für mich und mir macht es Bärenspaß, das Ganze zu machen. Ehrlich. Also ich freue mich auf die nächste Session, auf die neuen Dinger, die wir da präsentieren dürfen. Und
wir haben auch irgendwie im Moment, das kann man wirklich sagen, fast so viel Harmonie wie nie. Ne?
Stimmt, ja.
Also bei uns ist das traditionell wirklich so, das muss man wirklich einfach mal sagen, da werden schon Grabenkämpfe um Millimeter geführt, ganz oft, damit irgendein Ding durchgedrückt wird. Aber am Ende vom Tag, jetzt gerade haben wir so ein ich glaube, warum auch immer, einfach so ein unglaubliches
kann ich dir sagen,
Himmelbett.
Weil wir einfach durch die vergangenen Monate ganz gut getragen wurden mit dem, was wir da tun. Und weil wir irgendwo spüren, sage ich jetzt mal, dass das ziemlich positiv ankommt.
Ja.
So, und das merken wir alle. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis an der ganzen Sache.
Man hat nicht den Druck dahinter. Man kann so, ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären. Für mich ist das im Moment so eher wie die Kür beim Eiskunstlauf. Man geht nochmal raus und man macht das Ding einfach. Und ja, klar, wie gestern bei Köln trifft Zillertal, wirst du da getragen auf Händen von Leuten, die natürlich aber auch alle irgendwo dir bekannt sind, die du nicht alle kennst, aber viele davon sind natürlich Rabauer-Freunde.
Trotzdem musst du immer dabei bleiben und die ganze Sache nie phlegmatisch sehen, sondern man muss einfach immer gucken, dass man wirklich nicht 100% gibt, sondern 150%. Das ist einfach der Punkt. Und das tun wir im Moment.
Ich glaube auch, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist der, wir haben einfach irgendwo die letzten Jahre über wahrscheinlich eine ganz große Entwicklung auch gemacht im kleinen Öffentlichkeitsauftritten, wie wir das so verkaufen, was wir tun, wie viel, wir stecken ja bald die Hälfte unserer Arbeit stecken wir fast in Social Media oder in Arbeiten drumrum und dran bram und so weiter.
Das ist
ein
Verdienst, das ist einfach so. Das wäre ohne dich, Alex, so nie gekommen. Das ist so.
Jetzt passe ich gleich eine Mietusche durch.
Nein,
das ist, aber, es ist, nein, aber was ich sagen wollte dabei, vielen, vielen Dank an der Stelle, aber ich glaube eben, Thema ist doch dabei, ich gucke mir so viele junge Bands an und eine Sache muss man eben, glaube ich, immer so grundsätzlich sagen. Wir arbeiten alle im Kölner Karneval oder in der Musikszene in Köln auf einem musikalischen Niveau, was schon wirklich pervers gut ist.
Richtig.
Also ich erinnere mich an meine Anfänge in dem ganzen Zirkus. Da waren Athleten auf der Bühne, da hast du wirklich gedacht, tu sie einfach wieder dahin, wo sie herkommen. Das ist, so. Ist im Leben nichts für irgendeine große Bühne.
Da können wir nochmal anknüpfen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt wirklich dann in diese Band gegangen bin, Rabaue, war ich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, also wenn jetzt irgendeiner das hört und sagt, nee, das ist nicht so, dann soll er das gerne mir mal schreiben. Aber ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt der erste überhaupt studierte Musiker, der in den Karneval gegangen ist. Und bin jetzt 100%, das weiß ich, der älteste Schlagzeuger, der studiert hat im Karneval. Und alles, was neu kommt, alles, was jetzt wirklich rankommt, sind alles studiert, also Akademiker der Musik. Nur ist die Frage für mich, sind die so, wie ich das eben erklärt habe, mit dem Karneval wirklich auch groß geworden und haben die den Bock, so wirklich da so reinzugehen und können dieses Metier so verarbeiten, wie ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, als ich Rabauer gemacht habe, sondern ich wollte einfach Karneval
machen. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was ich immer will. Ich will immer an diesen Punkt kommen, wo ich sage, das ist karnevalskompatibel. Richtig. Weil am Ende vom Tag, klar, ganzjahreskompatibel muss es sowieso immer sein. Aber der Punkt ist ja der, ich höre mir viele, viele Songs an und ich treffe Entscheidungen darüber, ob ich einen Song machen will oder nicht. In dem Moment, wo ich mir vorstelle, da stehen Leute in einem Kristallsaal oder in einem Festzelt in Bedburg oder in irgendwo auf einer Herrensitzung am Niederrhein stehen vor der Bühne in Litewka und dann singst du die Nummer.
Genau, passt das oder passt das nicht? Genau, das ist der Punkt.
Und dann frage ich mich eben, ob sich diese Popmusik, die viele Gruppen ja mittlerweile machen, ob die sich tatsächlich durchsetzt oder ob es eher so Sachen sind, wo man sagt, hey, das ist immer meine Theorie davon, jetzt gehen wir ja ganz weit in so ein Ding, wie ich da spinne. Ich bin halt der Meinung, der Karneval ist genauso wie der Ballermann so ein Stück weit regelfreie Zone. Das heißt bitte nicht, dass du da Regeln brechen darfst und machen darfst, was du willst, also an alle normalen.
Meinst du das musikalisch?
Ja, musikalisch und vielleicht auch verhaltenstechnisch oder in dem Moment, kein normaler Mensch hört sich morgens auf dem Weg zur Arbeit Beiler Beiler an.
Richtig.
Es sei denn, der hat gerade seine 5 Minuten und sagt, ich muss jetzt mal komplett ausflippen im Auto. Und dann denke ich mir in dem Moment immer, okay, wir bedienen ja eigentlich ein ganz besonderes Momentum für die Leute.
Richtig.
Nämlich, die gehen gezielt auf Veranstaltungen und geben vorne an der Garderobe eigentlich den Alltag ab, gehen rein und werden dann mit irgendwelchen Songs bedient, die jetzt nicht alltäglich und normal sind.
Ja, das ist im Ballermann genau dasselbe.
Richtig.
Ne? Also die Sachen, die da laufen, hört sich auch kein Mensch im Auto an. Das ist einfach situationsbedingt. Du gehst da hin und willst genau das dann eben feiern und dann passt das und genauso funktioniert der Karneval.
Genau, und da bin ich eben immer, da stelle ich mir immer die Frage, setzen sich die Titel, die ich jetzt gerade wieder neu gehört habe, auf vielen Samplern, die wieder in G-Moll gespielt sind und mit Schalalala anfangen, setzen die sich langfristig durch? Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht, Alex. Kann ich da nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass das, was wir da im Moment abliefern, gut ankommt. Also dafür mache ich das lang genug,
ja,
um zu merken, oh, die Nummer könnte funken. Ob das jetzt ein Hit wird oder keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen.
Ja.
Ich kann dir nur sagen, dass ich mich beim Spielen und mit dem Vorbringen vor diesem Publikum, was wir im Moment haben, sauber wohlfühle mit den neuen Nummern. Das kann ich dir sagen. So, was da draus wird, Wester Leviot.
Micky Brühl hat letztens so einen schönen Spruch gebracht. Wenn ich wüsste, wie Ting, soll sich nicht hier am Ring.
Genau. Das ist wohl wahr. Genau.
Nein, ich bin auch wirklich gespannt auf die neue Session, auf alles das, was kommt. Aber vorher kommt noch Weihnachtsshow.
Ja, genau. Freue ich mich auch drauf.
Ja.
Bin mal gespannt, was du noch, was dir zwei da. Ich muss ja sagen, der Alexander schreibt ja mit Christian zusammen diese Titel. Ne? Also das nicht Titel, sondern die Geschichte, die Story. Ja. So, und da bin ich gespannt, was rauskommt. Ich weiß nur, dass nach Italien geht, aber der Rest schauen wir mal.
Wir sind ja extra vor einer Woche zusammen im Zug nach Kitzbühel gefahren. Du weißt ja, wir würden ja normalerweise, ich fahre ja noch nirgends mit dem Zug nach Kölle. Also das ist ja schon so für mich komplett Zugfahren fremdes Metier. Aber wir sind extra mit dem Zug gefahren, damit wir die Weihnachtsshow schreiben können. Soll ich dir was verraten?
Habt ihr sie geschrieben?
Wir haben angefangen. Okay. Wir haben ein Bomben-Intro. Wir haben fast im Zug am Boden gelegen vor Lachen, als wir das Intro geschrieben haben. Aber wir wissen zum Verrecken noch nicht, warum, wieso und weshalb und wie wir die Protagonisten nach Italien kriegen. Das muss ich, kann ich ja noch nicht sagen.
Ja gut, schauen
wir. Aber wir haben noch ein paar Tage Zeit.
Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und das ist, wenn ich dann in den Schorsch steige, ne, das ist schon immer. Das ist einfach so. Man geht in diese Figur und ist ein anderer Mensch. Oder man verkörpert das und das passt einfach.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass das vielen Kollegen, die in der Bütt stehen,
genauso geht.
Den Moment gibt.
Genau. Das ist so. Du gehst in diese andere Person rein und da stellst du dich auch im Gehirn drauf ein. Du musst das auch genauso haben. Also selbst wenn ich jetzt proben würde, muss ich irgendwie der Hode antun oder keine Ahnung, ich muss in diese Person reinkriechen, sonst klappt das nicht.
Und ich glaube, das funktioniert auch nur auf Kölsch.
Ja klar.
Das würde in keinem anderen Dialekt, den wir in Deutschland haben, stell dir mal vor, Familie Quanz würde Hessisch reden. Oder
nein, das kann nur Kölsch sein, ja. Südstadt.
Absolut.
Ja.
Und da gehen wir jetzt hin. Wir haben nämlich gleich den zweiten Auftritt bei Köln trifft Zillertal. Und wir bleiben in dem Format, der die nächsten Wochen erstmal hier mit Podcasts, solange die Leute sich das anhören, drinne.
Klar.
Wir sind ja schon auf Platz 7 eingestiegen, der Podcast-Charts bei Music Interviews
Leck Germany. Mit der Bundetechte. Wahnsinn. Ja. Ich finde es auch gut. Ich höre mir die auch immer alle an. Ne? Also man hört da sogar als Kollege der Kollegen neue Sachen der Kollegen. Das ist immer ziemlich cool. Ja.
Naja, irgendwann sollten wir mal einen an einem großen Tisch machen, wo wir mal alle zusammen nochmal alle Geschichten aufarbeiten.
Ja, da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht alle zusammenschwaden. Ne? Das ist jetzt hier so mit zwei Mann, einer rechts, einer links, geht das. Und wenn wir in der Gruppe sitzen, ist immer das Problem, dass alle reden. Mal gucken.
Aber ein Geschenk müsst du mir noch machen vor Weihnachten.
Welches?
Du musst uns gemeinsam mit Fanny nochmal darüber aufklären, wer die schönste Grippe hat zu Hause. Denn das ist immer
gerne.
Bus ein Moment.
Gerne.
Er legt das Handy aus der Hand, macht die Augen zu und höre das einfach nur, wenn die zwei sich eine halbe Stunde darüber unterhalten.
Da sollten wir einen Podcast drüber machen.
Das werden wir tun.
Genau.
Alles klar.
Am besten im Auto. Ne?
Ja, so machen wir das. So, ich mache den Applaus, wünsche einen schönen Sonntag.
Ich dir auch, mein Lieber.
Ja, und wir bleiben dran. Hier wird gesendet, bis der Russe kommt. Tschüss.